Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Tobi Müller, Kulturjournalist und Autor aus Berlin mit Schweizer Hintergrund. Aber guten Tag, Herr Müller.
Hallo, guten Tag.
Politisches Tauziehen beobachten wir derzeit. Zum einen in Thüringen, aber auch in Berlin. In Thüringen ist die Frage, wer das Land regieren wird. Die frühere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht hat gesagt, sie steht für eine Übergangsregierung nicht zur Verfügung. Und in Berlin, wo es also um den CDU-Vorsitz geht, ja, da weiß ich auch nicht genau, wer zur Verfügung steht. Herr Röttgen auf jeden Fall, Herr Laschet, Herr Spahn. Also eine ganze Reihe von Männern, wenig Frauen. Was lösen diese Geschichten in Ihnen aus?
Ja, ich schaue da sehr gespannt zu und denke, das sind auch so Spätfolgen von Fragen, die man halt lange nicht geregelt hat, die jetzt quasi zurückkommen. Das wird dann immer besonders messy, unübersichtlich, wenn man das zu lange nicht geregelt hat. Also wie geht man mit einer potenziell rechtsextremen Partei wie der AfD und besonders in Thüringen mit diesem extremen völkischen Flügel um Herrn Höcke? Das hätte man einfach früher klären müssen, um dann auch schneller zu reagieren in so einem Fall. Und bei der CDU ist halt nach einer langen Regentschaft, wie wir wissen, dass das dann unübersichtlich wird, ist klar. Dass sich das jetzt beides koppelt, ist natürlich ein unglücklicher Verstärker, würde ich
mal
sagen.
Gut, wäre aber natürlich für die CDU zumindest jetzt wirklich ein Moment, sich modern und vielleicht auch weiblich nochmal zu zeigen. Gerade nach einer Zeit, wo man lange eine Kanzlerin gestellt hat, eine Frau, aber jetzt auch zu sagen, auch nach Annegret Kramp-Karrenbauer können es nochmal Frauen werden an der Spitze.
Ja, die CDU ist ja ausgesprochen weiblich, würde ich sagen. Also die Entwicklung der letzten zwei Dekaden.
Nicht wirklich. Im Bundestag nur 20% der Abgeordneten der CDU.
Ja, aber der Merkel-Kurs der CDU, sie so dermaßen neu aufzustellen, könnte man zumindest als weiblich besprechen. Ich weiß nicht, wie lange solche Kategorien dann wirklich taugen. Ich glaube, da müssen wir dann eher über Strukturen reden. Und das werden wir, glaube ich, im Verlauf der Stunde auch nochmal machen.
Das machen wir im Verlauf der Stunde. Gleich natürlich unser erstes Thema, eben der Vorsitz der CDU. Wer wird es wohl werden? Gleich aber auch Thema, die große Sozialreform, die Grundrente, die Bundesregierung hat den Gesetzesentwurf verabschiedet. Ist es wirklich eine große Sozialreform? Die Union sucht einen neuen Vorsitzenden. Gestern hat Norbert Röttgen, der frühere Umweltminister, seine Kandidatur bekannt gegeben. Mein Gast hier im Studio in dieser Mittagsstunde, Tobi Müller, Journalist und Autor in Berlin und uns auch zugeschaltet jetzt aus dem Hauptstadtstudio, Stefan Detjen. Guten Tag, Herr Detjen.
Hallo.
Erste Frage trotzdem an Sie, Herr Müller. Vielleicht war es ja gar nicht schlecht, dass Herr Röttgen sich da jetzt eingeschaltet hat, denn das hier bringt Bewegung in diese Sache, in diese Vorsitzenden-Suche, denke ich.
Ja, das stimmt. Ich würde auch sagen, Röttgen ist vielleicht einer der wenigen Intellektuellen in dieser Partei, wenn man das so sagen kann. Das ist auf jeden Fall interessant, auf dem Bundesparkett so eine Stimme zu lesen oder zu hören. In dem Fall Bewegung, weiß ich nicht. Mir war schon eigentlich genug Bewegung drin. Und zwar aus dem Grund, weil ich oft jetzt als nicht politischer Journalist oft gar nicht verstanden habe, wovon reden die eigentlich ständig von Teamlösung. Was heißt denn das? Das sind doch drei Einzelkämpfer, die auch genau so aufgewachsen sind innerhalb ihrer Partei. Was bedeutet eigentlich ihr Team? Das wäre eigentlich was Bewegliches, hätte man gedacht. Ich habe aber nie genau verstanden, was das ist.
Gut, wie kann tatsächlich so ein Team, hätte so ein Team aussehen können, weiß ich auch nicht ganz genau. Aber ich hatte den Eindruck, diese drei, Herr Merz, Herr Spahn, Herr Laschet, hatten schon den Eindruck, sie können das jetzt unter sich ausmachen. Und da ist Herr Röttgen jetzt mit seiner bewusst wirklich bekannt gegebenen Kandidatur vielleicht so ein bisschen in das Spinnennetz hineingestoben. Oder wie sehen Sie das, Herr Detjen?
Naja, jedenfalls verändert er natürlich das Spielfeld. Ich glaube nicht, dass die drei genannten, Laschet, von dem wir noch gar nicht wissen, was er überhaupt will, ob er will, und Merz und Spahn, denen ich beiden unterstellen würde, natürlich wollen die. Ich glaube nicht, dass die jemals gedacht haben, sie können das unter sich ausmachen und auch mit denen in den Parteispitzen von CDU und CSU, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, war eigentlich allen klar, die drei werden sich nicht einigen können. Sodass die Frage, vor der die Partei jetzt steht, ist, kann das ein Prozess werden, der durch Führungsgremien, durch Führungsstrukturen und Verfahren der Parteien geklärt wird? Oder ist das ein Prozess, den man durch die Parteibasis klären muss und kann? Norbert Röttgen, das ist das eigentlich Interessante, hat sich ja jetzt dezidiert dafür ausgesprochen, eine Mitgliederbefragung durchzuführen. Das ist genau das, was die Parteispitzen unmittelbar nach dem AKK-Rückzug ausgeschlossen haben. Die haben gesagt, keine neuen Regionalkonferenzen. Das war dieses Format 2018, auf dem sich die Bewerber damals um die Nachfolge Angela Merkels im Parteivorsitz präsentiert haben. Damals hat sich die CDU selbst gefeiert, hat das als Ausdruck einer Vitalisierung und neuen, transparenten Diskussionskultur in der Partei gefeiert. Jetzt inzwischen sieht man, das hat möglicherweise doch nur die Gräben in der Partei vertieft und man verweist jetzt auch immer wieder auf das Verfahren in der SPD und sagt, da kommen nicht die klügsten Entscheidungen dabei raus. Also setzt man auf Führungsentscheidungen, aber die Frage ist, wo sind natürlich überhaupt noch die Führungszentren, die Führungskräfte in dieser CDU, die so etwas effektiv regeln könnten.
Also Führungspersönlichkeiten jedenfalls gibt es. Ich würde sagen, Jens Spahn, Herr Müller, wird sich als eine solche sehen, als Führungspersönlichkeit, die die Fäden durchaus in der Hand halten kann.
Ich glaube, jeder einzelne dieser Männer sieht sich wahrscheinlich als Führungspersönlichkeit, sonst würden sie sich so nicht ins Rennen schicken. Und das ist vielleicht tatsächlich ein Problem. Herr Detin hat es gerade angesprochen, dass es ein strukturelles Problem ist. Also ich weiß nicht, wer jetzt entscheidet, dass die quasi Mitgliederbefragungen oder eben die Basis zu fragen, wer gesagt hat, das führt zu schlechten Entscheidungen. Das ist in der SPD bestimmt auch aus anderen Gründen dann nicht ganz so glücklich verlaufen, in der CDU auch. Ich frage mich da als Konsument immer, wie kann man es überhaupt anders machen? Es kommt mir manchmal ein bisschen vor wie eine Berichterstattung über die Royals in England, wo man denkt, man hat jeden Tag irgendwie zweimal eine Neuigkeit im Newsfeed über Dinge, die man überhaupt gar nicht mit beeinflussen kann, schon gar nicht als Staatsbürger, aber noch nicht mal als CDU-Mitglied, dass ich jetzt nicht bin, aber da würde ich mich nochmal doppelt drüber aufregen, wenn ich denke, warum muss ich mich mit etwas beschäftigen, was eigentlich wahnsinnig hierarchisch, wahrscheinlich sehr hierarchisch entschieden werden wird und geht eben nicht in die Breite. Also das quasi nicht zu öffnen und sagen, ja, da ist es ja nicht so gut ausgegangen, halte ich für eine wahnsinnig unzeitgemäße Idee, wenn sich die CDU quasi auch bei jüngeren Leuten neu positionieren will. Und das ist ja das, was Röttgen will, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das heißt, Sie würden fordern, dass wir alle mitentscheiden dürfen, auch wenn wir nicht CDU-Mitglieder sind?
Nee, das würde ich jetzt schon auf die Mitglieder und MitgliederInnen quasi beschränken, ja, aber dass man das quasi an die Parteibasis holt und nicht anders zu machen ist, auch wenn das gerade der Parteispitze natürlich nicht besonders gut gefällt. Ne? Weil es könnte ja gut sein, dass Herr Merz zum Beispiel bessere Chancen hätte bei der Parteibasis als in der Parteiführung selber.
Aber es hat eben die Regionalkonferenzen ja gegeben und da hat Merz nicht gewonnen, sondern AKK. Insofern
war
weiß
sehr
ich...
knapp.
Nein, das kann man so, wenn ich das dazwischen rufen darf, so nicht sagen. Also wenn man auf die Regionalkonferenzen schaut und bei vielen von denen war ich da, da war eigentlich sehr klar, in den Regionalkonferenzen waren deutliche Mehrheiten für Friedrich Merz spürbar in den Sälen. Da wurde er nicht abgestimmt. Da war Parteibasis da, auch nur wieder ein bestimmter Teil der Parteibasis, wenn man in die Säle geschaut hat, da waren auch jüngere, aber überwiegend ältere Parteimitglieder, überwiegend Männer. Da war eine starke Stimmung für Friedrich Merz. Auf dem Parteitag ist das dann anders. Da hat man es mit Funktionseliten der Partei zu tun, bei den 1000 Delegierten. Das sind Kreisvorsitzende, Bezirksvorsitzende, Landtagsabgeordnete, Mitglieder von Kommunalparlamenten, Bundestagsabgeordnete, also Leute, die in Führungsverantwortung in der Partei in unterschiedlichen Ebenen stehen und dann da abgestimmt haben. Da gab es dann die Mehrheit für Angela Merkel. Friedrich Merz
setzt... Annegret Kramp-Karrenbauer.
Für Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja. Friedrich Merz setzt natürlich genau auf diese Popularität, die er an der Basis verspürt. Er mobilisiert ganz gezielt Teile der Parteibasis, konservatives Lager, wirtschaftsliberales Lager, Teile der Ostdeutschen Partei für sich. Und dadurch entsteht natürlich das, was in anderen Teilen der Partei dann auch fast als eine Drohung wahrgenommen wird, nämlich die Behauptung, wenn ihr mich jetzt nicht nehmt, dann kriegt ihr da auch überhaupt keine Ruhe mehr rein, weil die Leute so stark hinter mir stehen, die geben sich mit keinen Kompromissen zufrieden. Was da jetzt insgesamt zur Entscheidung steht, ist auch ein Stück politischer, auch in verfassungsrechtliche Strukturen gegossener Kultur in diesem Land. Parteien sind Kompromissmaschinerien, sind Institutionen, die auch durch Gliederung, durch Hierarchien Prozesse steuern, kanalisieren. Dadurch, man geht in eine Partei, man macht einen Aufstieg, kriegt dann Teilhabe an Entscheidungen, muss das dann aber auch wieder vermitteln und so weiter. Und das ist die Frage, ob das in unserer Zeit noch funktioniert, ob das noch zeitgemäß ist oder ob wir eben in eine Zeit hineinkommen, in denen dieses Gerüst, diese formale Struktur von Parteien, wie sie in der Bundesrepublik gewachsen ist, wie sie dieses Land ja auch lange stabilisiert hat, ob das einfach nicht mehr zeitgemäß ist und wir in Zeiten kommen, wo wir durch viel stärker, in der eben plebiszitäre Bewegungen, Basisbewegungen und so weiter eben eine viel stärkere Macht für sich reklamieren und dann auch kriegen.
Das würden Sie als Schweizer Tobi Müller wahrscheinlich begrüßen.
Das, was ich meinte, ja, das gefällt mir sehr gut an der Kandidatur Merz, obwohl der politisch wahrscheinlich am allerweitesten entfernt ist von dem, was ich sonst vertreten würde als Wähler, wenn ich eine Stimme hätte. Ich bin Schweizer Staatsbürger, kann ich wählen hier in Deutschland. Ja, genau, dass er das quasi begreift und wer Angst hat vor direkter Demokratie oder vor plebiszitären Entscheidungen, ne, oder wie man es, manche würden sagen, populistischen Entscheidungen wahrscheinlich. Sie haben da auch ein bisschen gerungen um das Wort, wenn ich da richtig gehört habe, Herr Detjen, welches Wort Sie da benutzen.
Haben Sie, Herr Detjen?
Naja, weil man natürlich sieht, die Grenze zwischen Populismus, plebiszitären Entscheidungsverfahren, das ist eine haarscharfe Grenze. Und das ist dann eben auch wieder eine Frage von politischen Kulturen, die sich in Gesellschaften ausprägen. Die Schweiz hat eine gewachsene politische Kultur, in der sie gelernt hat, mit ihren plebiszitär, in der Verfassung geregelten plebiszitären Elementen umzugehen. In Deutschland haben wir das traditionell viel, viel weniger. Und ich würde nur sozusagen bei aller Freude, die wir auch als Journalisten sehen, wenn Prozesse auf offener Bühne stattfinden, weil wir da viel mehr dran teilhaben und viel mehr Spaß dran haben, da zuzuschauen, würde ich schon darauf hinweisen und sagen, dieses System, das wir jetzt leicht als mit Begriffen wie Hinterzimmer, Hierarchie und so weiter belegen, das ist ein System, das dieses Land jedenfalls evident über Generationen in der Nachkriegszeit stabilisiert hat, indem sich eine demokratische Kultur ausgeprägt hat. Das ist so und wir stehen im Moment wirklich an einem Epochenbruch, weil wir da wirklich an fundamentale Prinzipien unserer demokratischen Kultur rangehen.
Und das zeigt sich eben tatsächlich gerade jetzt bei dieser Suche nach dem neuen CDU-Vorsitzenden. Danke an Stefan Detjen ins Hauptstadtstudio.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Und Tobi Müller bleibt hier im Studio und wir besprechen gleich mal die Frage, was denn Tesla da eigentlich im Brandenburger Wald macht. Ist klimafreundliche Mobilität eigentlich mit dieser Rodung, die da gerade stattfindet, zu vereinbaren? Wir schauen nach Brandenburg. Da will ja Tesla im Brandenburger Wald eine Autofabrik bauen. Wir wissen es. Doch die Rodung des Waldes, die ja schon begonnen hatte, ist durch einen Gerichtsbeschluss jetzt erstmal ausgesetzt worden. Die Richter nämlich sagen oder sind danach gekommen, eine Einlassung eines kleinen Umweltverbandes. Die Grüne Liga sagt, diese Rodungsgenehmigung für Tesla schaffe einen gefährlichen Präzedenzfall und müsse daher erstmal auf Eis gelegt werden. Da tut sich ja jetzt, Herr Müller, ein ganz interessanter Konflikt auf. Ein Unternehmen, das also für Umweltschutz steht mit seinen E-Autos, soll jetzt wegen Umweltschutz nicht mehr weiterbauen dürfen dort. Also eben der Wald soll geschützt werden, wenn es nach der Grünen Liga geht. Was denken Sie? Stehen da sozusagen Umweltschutz gegen Umweltschutz? Eine seltsame Situation?
Ja, es ist wirklich eine lustige Gegenüberstellung, weil man das erst wirklich denken könnte, dass das quasi unter sich zwei konkurrierende Umweltschutzanliegen sind. Ich glaube, es ist aber noch komplizierter, weil selbst in den verschiedenen Verbänden, die den Wald schützen wollen, gibt es ja wahnsinnig unterschiedliche Kräfte. Die Grüne Liga ist jetzt eine, die stark ist in Brandenburg. In Berlin spielt die keine Rolle zum Beispiel, in Brandenburg schon. Gab es auch schon zu DDR-Zeiten, haben sich da quasi organisiert. Es gibt aber auch Klimaleugner darunter, nicht bei der Grünen Liga, glaube ich, aber bei anderen Umweltschutzverbänden. Es gibt sogar wirklich rechte Blutenbodentheoretiker. Das hat dann wieder mit dem deutschen Wald zu tun. Und auf der anderen Seite gibt es dieses global agierende Unternehmen. Und ich glaube, beides hat nicht so wahnsinnig viel mit Umweltschutz zu tun, sondern mit viel älteren Geschichten, die da noch mit dran wirken. Also wenn in Deutschland ein Baum gefällt wird, gibt es sofort Proteste, Bäume werden umarmt, die Natur wird verteidigt. Ich meine, es gibt nicht so weit weg von der Grünen Heide, gibt es die Schorfheide. Das ist das größte Biosphärenreservat ganz Europas, das zusammenhängende. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Klacks ist, da zu roden. Es ist ihr gutes demokratisches Recht, da Einspruch zu erheben und so weiter. Aber ich glaube, was da viel stärker und länger wirkt, ist quasi der Mythos des deutschen Waldes. Und das ist seit gut 200 Jahren so eine Art Safe Space, könnte man sagen, für Linke wie Rechte.
Also gut, jetzt könnte man diskutieren, dieser Mythos deutscher Wald hat ja tatsächlich Grundlagen in der Romantik und so. Ja. Und vielleicht ist der auch so weit in Ordnung, macht im Grunde auch ein Stück weit vielleicht dieses Land mit aus. Aber jetzt finde ich es doch interessant, ganz speziell in diesem Verfahren geht es um eine Baugenehmigung und das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, diese Baugenehmigung. Am 5. März, bis dahin können noch Einwände geltend gemacht werden und am 16. März beginnen dann die öffentlichen Erörterungen. Und diese Rodungsgenehmigung ist sozusagen jetzt schon verfrüht oder schon früher gegeben worden, damit Tesla schon mal anfangen kann. Da kann man natürlich schon fragen, naja, muss man jetzt sozusagen alles stillstehen lassen, Tesla kommt und alles ist möglich.
Genau, das meinte ich ja mit kompliziert. Das ist die andere Seite, ist natürlich genauso irrational, wenn man möchte, oder zumindest von einem anderen Denken beseelt, was eigentlich mit dem eigenen Anliegen gar nicht viel zu tun hat. Und das ist Wachstumspolitik, ganz einfache. Und wenn sich da Herr Lindner aufgeregt hat und gesagt, das ist schlecht für den Wirtschaftsstandort Deutschland, da wird gebremst. Ganz im Gegenteil, es wurden eben verfrüht Genehmigungen erteilt, um das zu machen. Selbst die Grünen sind ja da dafür. Und das ist das eigentliche Problem. Also Elektromobilität ist nicht umweltfreundlich und keine der großen Parteien Parteien will das anerkennen. Man ist da seltsam wissenschaftsresistent. Also fragen Sie mal jemanden, der sich wirklich eingehend damit beschäftigt, was da an Kobalt und Lithium irgendwie verbaut wird.
In den Batterien?
Ja, nicht nur in den Batterien, auch in den Kathoden. Und wo das in Kongo abgebaut wird, in Südamerika, was für Umweltschäden das hervorruft. Also die CO2-Bilanz eines Teslas ist schon vor dem ersten Meter verheerend. Und das Denken, was dahinter steht, ist natürlich, dass das Wachstum ist, dass wir das auch mit einem nachhaltigen grünen Wachstum hinkriegen werden. Die meisten Leute, die ich kenne oder die ich gelesen habe zum Thema, sagen, das ist halt die große Illusion, das stimmt nicht.
Gut, aber
und keiner der Parteien will das wahrhaben, zuletzt die Grünen.
Also will man generell dann darüber diskutieren, wie wir uns in Zukunft fortbewegen wollen und ob wir dann ganz auf Autos verzichten können?
Ja, es ist ein Wachstumsmarkt. Tesla verkauft jetzt 400.000 Stück pro Jahr. Das sind sehr viel weniger, als Toyota macht mit dem Prius und so. Die wollen da wachsen. Die wollen noch mehr Autos verkaufen. Wir haben heute 60 Millionen in Deutschland. 20 Millionen waren es 1970. Das sind immer noch quasi fast exponentielle Wachstumszahlen. Das geht so nicht weiter. Das geht auch mit Elektromobilität so nicht weiter. Und das weiß man eigentlich. Und das sind dann verschobene Diskurse.
Gut, aber
der Baumschutz gegen den...
Ja, gut, gegen die... Wirtschaftsleistung, oder?
Ja, aber verheerend ist das Wachstum und die Ressourcen, die man da drin verbaut. Also wenn man das nicht anerkennt, kommt man da auch nicht weiter.
Wir jetzt nur mal für Brandenburg das betrachten. In dieser Fabrik will Tesla bis zu 12.000 Menschen beschäftigen, die dann Arbeit finden würden. Mhm. Und 500.000 Fahrzeuge im Jahr sollen dort produziert werden. Also für das Land Brandenburg ist das natürlich und letztendlich dann auch für Deutschland im ersten Moment schon ein Plus.
Ja, klar. Da sind Sie natürlich in einem anderen unauflöslichen Widerspruch, den ich jetzt auch nicht lösen kann, in einer halbklugen Antwort. Ne? Also wollen Sie Arbeitsplätze oder wollen Sie halt eine nachhaltige Wirtschaft? Da müssen Sie sich halt darüber entscheiden. Ich meine, wir zeigen dann gerne auf die USA, auf Trump, der sagt, Wachstum ist mir wichtiger, Beschäftigung ist mir wichtiger als Umweltschutz und fühlen uns völlig frei von solchen Fragen und solchen Widersprüchen und das ist genau eine. Also wollen Sie jetzt noch 50 Jahre Leute beschäftigen in Brandenburg oder wollen Sie gucken, dass die Erde sich nicht 4 Grad erwärmt innerhalb der nächsten 50 Jahre? Das ist die Frage.
Ein Riesenwiderspruch. Passend, Sie haben uns eine Mail geschrieben heute früh, als Sie über Tesla nachgedacht haben. Die Musik seiner schwangeren Freundin veröffentlicht diese Woche nach Jahren ein neues Album und zeigt reaktionären Retrofuturismus. Was haben Sie denn da gemeint?
Grobes Geschütz, ne? So früh morgens.
In der Tat.
Zum Glück haben wir Mittag mittlerweile, dann kann man das vielleicht ein bisschen differenzieren. Ja, Grimes war eine wahnsinnig interessante Musikerin, die sich auch so ein bisschen über die Mechanismen des ganz Big Business der Musikindustrie hinweggesetzt hat, selber produziert hat mit billigen Programmen, mit Apple-Programmen, GarageBand, hat sie die ganzen Platten aufgenommen. Das war wahnsinnig emanzipatorisch und sehr interessant. Und da sieht man mal, was damit passiert. Eigentlich dasselbe wie mit der Hippie-Ideologie aus Silicon Valley, was als Befreiung beginnt, endet irgendwie in einer wahnsinnigen Affirmation von Technologie. Das klingt und sieht heute aus wie eine Produktbegleitung tatsächlich. Ja, es sieht aus wie
Tesla zu tun?
Es ist Retrofuturismus von 1982. Also es ist irgendwie die Vergangenheit, wie sieht die Vergangenheit, die Zukunft vor, gestellt hat. So klingt diese Musik mittlerweile und das ist auch das Problem von Tesla. Also als wir vielleicht kleine Jungs waren, haben wir die Aufsätze geschrieben, mit was für tollen Autos wir dann um die Gegend kurven werden. Die konnten noch fliegen. Das kann der Tesla noch nicht. Aber eigentlich sind das Jugendträume, die hier verspätet aufgeführt werden und eine helle Techno-Zukunft uns ausmalen, die einfach komplett illusorisch ist. Das wird nicht klappen mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen.
Man hört deutliche Enttäuschung. Tobi Müller, Journalist, enttäuscht sowohl von Elon Musk und seiner Tesla-Fabrik wie auch von Grimes, der Musikerin. Sie hören Studio 9, der Tag mit Tobi Müller, dem Journalisten aus Berlin und uns zugeschaltet jetzt aus dem Hauptstadtstudio mein Kollege Volker Fintermer. Hallo Herr Fintermer.
Hallo, guten Tag.
Die Bundesregierung hat nämlich heute den Gesetzesentwurf für eine Grundrente für Geringverdiener verabschiedet. Über diese Grundrente haben wir schon ganz viel berichtet, Herr Fintermer. Aber heute haben sich Herr Seehofer, der Innenminister, Herr Heil, der Arbeitsminister und Herr Spahn, der Gesundheitsminister, vor der Presse präsentiert und gesagt, dieses Projekt ist wirklich ein gutes Projekt. Wie haben Sie sich denn präsentiert? Diese drei, Herr Fintermer.
Ja, das war ziemlich interessant. Das war heute ein Dreigestirn der Einigkeit, will ich mal in der beginnenden Karnevalswoche sagen, weil da hat dann plötzlich kein Blatt mehr zwischen die Kontrahenten gepasst, obwohl ja gerade Jens Spahn und Hubertus Heil bis zuletzt eben noch über die Grundrente gestritten haben. Und dann stellte sich Horst Seehofer hin und sagte, ja, endlich, jetzt kommt sie, die Grundrente. Er habe damals auch schon dafür plädiert, dass sie in den Koalitionsvertrag kommt. Aber genau das war ja umstritten, eben die Frage der Bedürftigkeitsprüfung. Aber davon war all keine Rede mehr. Und ich will mal einen O-Ton einspielen von Jens Spahn, der dann noch jetzt dazu erklärte.
Von Angela Merkel, Armin Laschet über Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer bis Ralf Brinkhaus und Friedrich Merz gibt es Unterstützung für diesen Kompromiss.
Also da waren dann alle dabei und im Nachsatz nannte er sogar noch Norbert Röttgen. Also die Koalition will eben Geschlossenheit demonstrieren mit dieser Einigung bei der Grundrente. Da werde endlich ein Versprechen umgesetzt, das ja nicht nur in diesem Koalitionsvertrag stand, sondern auch schon in den beiden vorangegangenen.
Und Arbeitsminister Hubertus Heil hat gesagt, das sei ein sozialpolitischer Meilenstein und diese Grundrente würde unser Land ein Stück gerechter machen. Kann man das denn sagen?
Naja, zumindest für die 1,3 Millionen Menschen, die jetzt noch von der Grundrente profitieren werden, bedeutet das schon einen tatsächlichen Fortschritt, weil es geht ja darum, dass deren Renten aufgestockt werden über das Maß der Grundsicherung hinaus und dass sie für diese Aufstockung eben nicht zum Sozialamt gehen müssen, nicht ihre Vermögensverhältnisse offenlegen müssen, sondern dass das anhand ihrer Rentenpunkte und der Einkommensverhältnisse künftig automatisch berücksichtigt wird und dass dann am Ende Renten stehen sollen, die eben über der Sozialleistung der Grundsicherung liegen sollen. Und damit geht es ja darum, dass quasi langwierige Lebens- und Arbeitsverhältnisse anerkannt werden sollen. Und das ist, glaube ich, schon ein Fortschritt, wo die Koalitionäre darauf hoffen, dass das von den Menschen auch gutiert wird.
Aber es gibt natürlich sehr, sehr kritische Stimmen. Wir hören mal die Generalsekretärin der FDP, Linda Teuteberg, die dazu am Montag war es schon gesagt hat.
Die Grundrente, die bleibt eine Willkürrente. Sie ist schon im Ansatz falsch. Daran ändern auch kleine Maßnahmen, kleine Veränderungen im Koalitionspoker nichts. Denn sie ist ungerecht, sie ist unpraktikabel und auch potenziell verfassungswidrig.
Tobi Müller, Sie haben sich ja jetzt auch befasst mit diesem Thema Grundrente. Ist sie denn tatsächlich so ungerecht aus Ihrer Sicht?
Ob sie verfassungswidrig ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich glaube, es ist eigentlich eher noch zu wenig solidarisch, würde ich meinen. Ich kann die Ungerechtigkeit da nicht so richtig erkennen, was ich inhaltlich noch nicht ganz verstehe. Und da kann uns vielleicht Herr Fintermann noch genaueres dazu sagen. Es geht ja auch darum, sind es 33 oder 35 Beitragsjahre, oder? Die man einbezahlt haben muss. Und das klingt für mich dann doch wieder sehr nach 20. Jahrhundert. Ne? Also, dass man jahrzehntelang auf was einzahlt. Diese linearen Erwerbsbiografien gibt es einfach nicht mehr so viel, wie es in der Bundesrepublik Deutschland vielleicht mal gegeben haben mag. In der Nachkriegszeit in Wirtschaftszone, das wird auch in Zukunft wahrscheinlich drastisch aussehen, würde ich meinen. Ich finde, das ist, wenn das stimmt, ist es für mich kein Zukunftsmodell, aber vielleicht habe ich es einfach auch falsch verstanden.
Naja, die Grundsatzkritik geht ja schon ein wenig in die Richtung, dass mit der Einigung zur Grundrente das Versicherungsprinzip der Rentenversicherung aufgelöst wird, wonach eben jeder oder jede nur so viel bekommt, wie er auch tatsächlich eingezahlt hat. Mhm. Und jetzt eben wird diese Leistung ergänzt durch eine steuerfinanzierte Ergänzung für die Menschen, die eben weniger Rentenpunkte haben. Und das ist auch die Grundsatzkritik der FDP. Die möchte eben dieses Versicherungsprinzip nicht aufgelöst wissen. Also jeder nach seiner Leistung soll entsprechend in der Rentenversicherung bezahlt werden. Aber wir haben es natürlich hier mit einer ergänzenden sozialen Leistung zu tun, die es übrigens bis in die 90er Jahre hinein in Westdeutschland gab. Nach der Einheit wurde die dann aufgelöst, weil man wusste, man kann das nicht finanzieren. Und jetzt sind es auch überwiegend Menschen aus Ostdeutschland und Frauen, die davon profitieren werden.
Also immerhin, die werden profitieren. Vielen Dank, Volker Findhammer ins Hauptstadtstudio und danke auch bis hierher an Tobi Müller. Wenn Mädchen und Jungs in der Schule getrennt lernen, dann könnte sich das für Mädchen als Vorteil erweisen. Ich weiß nicht, wie Sie das erlebt haben, Herr Müller. Ich persönlich muss schon sagen, in mancher Mathestunde hätte es sich tatsächlich für mich als Vorteil erweisen können, wenn ich da unter Frauen oder unter Mädchen gelernt hätte, vielleicht sogar mit einer Mathelehrerin. Wie haben Sie es erlebt?
Wie kommen Sie darauf, dass es ein Vorteil hätte sein können?
Ja, ich denke, gute Rückfrage, dass ich mich sozusagen freier hätte artikulieren können, dass ich diese Gleichung jetzt gerade nicht verstehe und dass ich eine andere Art von Erklärung bekommen hätte als von meinem Mathelehrer, der irgendwie auf eine Art sehr, ja, er hat tatsächlich mit den Jungs besser kommunizieren können als mit mir. Warum sprechen wir drüber? Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig, schlägt vor, Mädchen und Jungen phasenweise in Mathe und Physik getrennt zu unterrichten. Denn, so sagt sie, in Klassen ohne Jungen lassen sich Mädchen häufig leichter für Physik begeistern. Ich finde die Idee gut.
Ich habe Mathe immer gehasst, zumindest im Gymnasium, weil ich eigentlich auf einem humanistischen Gymnasium war, wo aber nichts so sehr zählte wie Mathematik. Das ist ja auch quasi ein Turn, wenn man so sagen möchte, ein Wandel, der sich ergeben hat im Gymnasium, dass die Leute immer nur wegen der Naturwissenschaften quasi rausfallen. Das bin ich dann nicht, haben mir Mühe gegeben. Ich finde, das sind zwei verschiedene Fragen, die da drin sind. Das eine ist eine pädagogische Frage nach der Lehrperson. Ist es eine Frau oder ein Mann oder welche Bedingungen schaffen die, dass sich dann Mädchen vielleicht tatsächlich gehemmter fühlen, den Ellbogen der Jungs quasi in den Weg zu stellen, die dann immer Erste sein wollen, auch in der Chemie vielleicht, wenn sie den Erlenmeyer in die Luft sprengen oder irgendwelche rauchigen Experimente machen. Das kann ja sein, aber das sind Dinge, die man, glaube ich, pädagogisch flankieren könnte.
Scheint aber schwierig zu sein, weil zum Beispiel hier wird auch gesagt, in gemeinsamen Physikklassen sind die Mädchen eben zurückhaltender, wenn die Jungs nach vorne stürmen und sagen, das Experiment, das mache ich jetzt, das ist meins, nichts Schöneres als dieses. Ja, und die Mädchen gucken dann zu.
Und was macht dann die Lehrperson? Das ist dann aber unfähige Lehrperson, die das irgendwie zulässt, irgendwie ständig. Da würde ich sagen, das ist Teil der pädagogischen Aufgabe, dass man das macht. Ich finde, was dahinter steht, ist so ein bisschen die Idee, dass die Schule ein Safe Space ist. Ne? Also ein Rückzugsraum, dass man solche Sachen machen kann. Ich würde die Schule eher als soziales Training verstehen, wo man solche Differenzen verhandeln, aushandeln muss und wo es tatsächlich da auf die Lehrperson ankommt. Sonst geht man ja auch wieder hinter kulturelle Muster zurück. Ne? Also wenn man an den biologischen Differenzen festhält, ist man nicht mehr weit entfernt von vielen Narrativen auch der Rechten, die quasi gerne wie die Geschlechtertrennung die 50er Jahre einführen möchten, wo die Frau dann auch zu Hause ist und unter sich bleibt und so weiter. Das finde ich sehr gefährlich.
Das fände ich auch gefährlich. Dagegen möchte ich mich auf jeden Fall auch verwahren. Trotzdem könnte es sein, dass man tatsächlich in Mädchenklassen, also dass Mädchen in Mädchenklassen besser lernen können. Da gibt es ja tatsächlich auch Studien darüber, dass das auch so ist. Also gerade in diesen MINT-Fächern, also Informatik, Naturwissenschaft und Technik und Mathe.
Ja, ich glaube, auch das ist eben ein kultureller Effekt. Also es sind ja Zahlen, also Studien gibt es ja für alles immer. Also man kann ja auch sagen, es gibt natürlich mittlerweile mehr Frauen, die sich für Informatik einschreiben, zum Beispiel an den Universitäten.
Es gibt mehr, aber immer noch weniger.
Ja. Es gibt immer noch weniger. Das sind kulturelle Effekte, sind eben langsam. Am Anfang der Sendung haben wir über den deutschen Wald gesprochen, der seit 200 Jahren sein Unwesen treibt oder immer wieder produktiv wird. Geschlechterverhältnisse sind wahrscheinlich noch älter, die wir da langsam zu ändern versuchen. Um das zurückzunehmen, dieses Experiment, es ist ja eins in der Menschheitsgeschichte, wenn man so möchte, quasi abzubrechen. Das fände ich zu vorschnell. Ich habe ja nichts gegen Geschlechtertrennung im privaten Bereich, vielleicht auch in Vereinen, wenn es um Sport geht, aber in einem gewissen Alter. Ich genieße auch quasi eine, wie soll ich sagen, ich bin auch gerne mit Männergruppen unterwegs oder habe auch einen Teil meines Freundeskreises sind Männer. Ich genieße das auch. Es ist schwer zu beschreiben, was das eigentlich ist.
Mhm. Kann ich nachvollziehen, und einfach mal unter Männern unterwegs zu sein. Ist bestimmt nett.
Klar, und gleichzeitig fände ich es aber echt ein Horror, wenn man das quasi in der Schule als öffentlichen Ort ist. Es ist ein öffentlicher Ort. Es ist nicht ein Ort, den man sich quasi freiwillig nach seinen eigenen Bedürfnissen zusammenstellt, sondern es ist paradigmatisch, also beispielhaft für das, was Öffentlichkeit sein sollte. Und die ist nun mal irgendwie geschlechtlich gemischt. Und wenn wir für Gleichberechtigung uns verstärkt einsetzen sollten, sollten wir eher gucken, wie müssen wir die Bedingungen ändern, dass Mädchen diese Probleme, die Sie beschrieben haben, die will ich Ihnen ja gar nicht nehmen, quasi nicht mehr vorkommt oder sehr viel weniger wahrscheinlich werden.
Gut, dann würden Sie
werden.
Offensichtlich sagen, dann muss das Lehrpersonal eben besser ausgebildet sein. Aber ich denke, es könnte
sensibilisiert
könnte trotzdem auch eine Möglichkeit sein, phasenweise sozusagen Geschlechter getrennt zu unterrichten. Aber es gibt auch noch einen anderen schönen Begriff in diesem Zusammenhang, der heißt Geschlechter sensibel, also geschlechtersensibler Unterricht, Jungs in den weichen Fächern fördern, also in Literatur und Sprachen. Das ist ja tatsächlich auch ein Thema, dass viele Jungs sich weniger für Sprachen interessieren und die Mädchen dann stärken in den MINT-Fächern. Also ja, ich höre, was Sie sagen, dennoch finde ich die Idee gar nicht so schlecht.
Ja, aber da erkenne ich mich jetzt gar nicht wieder. Also ich bin in einem Haushalt mit irgendwie 3 männlichen Kindern, 2 sind schon ein bisschen älter, alle sind nicht für MINT-Fächer zu haben, alle sind auf den weichen Fächern gut. Ich war selber in weichen Fächern gut. In meiner Familie war das noch nie anders. Also da reden wir natürlich auch über Klischees, ne? Ein Stück weit.
Ein Stück weit gibt es natürlich immer Gegenbeispiele, aber wenn man jetzt so insgesamt auf die Gesellschaft guckt, hat es wahrscheinlich schon seine Richtigkeit zu sagen, dass die Jungs und die Männer später in diesen MINT-Fächern besser sind.
Ich wäre gerne mehr gefördert worden in den quasi humanistischen Fächern. Das hätte mir sehr gut getan im Gymnasium. Ich habe sehr gelitten darunter.
Sehr gute Idee. Das heißt, wir machen es einfach so, dass wir immer die fördern in den Fächern, in denen sie es brauchen. Also die eben in MINT-Fächern gefördert werden müssen, können getrennt unterrichtet werden von denen, die in diesen Fächern schon gut sind.
Also wir brauchen vor allem bessere Löhne für die Lehrer und LehrerInnen, dass sie sensibilisiert werden darin. Das ist ja manchmal immer noch regional sehr unterschiedlich. Natürlich kommt auf die Stufe darauf an. Reden wir jetzt über die Primarstufe, also über die Grundschule oder über die Mittelstufe oder über die Oberstufe. Aber tendenziell ist es schon so, dass quasi das Ansehen des Lehrer- und LehrerInnenberufes einfach sehr gelitten hat in den letzten Jahrzehnten. Mir ist immer noch nicht so genau klar, warum eigentlich. Und da müsste man eher mehr investieren und nicht weniger. Dann würden sich solche Fragen, glaube ich, auch sehr viel weniger stellen.
Was tun, wenn der Strom ausfällt und das womöglich für längere Zeit? Was essen wir, wenn kein Herd mehr funktioniert? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat einen Rezeptwettbewerb ausgeschrieben um ein Notfallkochbuch zusammenzustellen. Tobi Müller, mein Gast hier im Studio in dieser Mittagsstunde, wo es ja natürlich auch bald sozusagen an den Gedanken ans Essen geht.
Oh ja.
Notfallkochbuch, eine gute Idee?
Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich da an meine Heimat, an die Schweiz erinnert. Die Luftschutzbunker konnte man da mit sehr viel staatlichen Zuschüssen bauen, schon ab den 70er Jahren, wo man dieses Dosengemüse und so weiter schon hatte.
Frage ist natürlich, ob man das dann kalt essen muss oder ob man es vielleicht doch noch irgendwie erhitzen kann.
Gaskocher.
Ja. Und ein Mann wird auf der Seite des Bundesamtes eben für Katastrophenhilfe vorgestellt, Peter Winter, der sich so eine Notfallküche schon mal aufgebaut hat. Wir hören mal, was er sagt.
Wenn kein Strom mehr da ist und keine Kasse im Supermarkt hat mehr auf, können wir nicht mehr einkaufen. Das war der Grund, warum ich jetzt selbst mal dafür gesorgt habe, dass wir einen guten Vorrat haben.
Und das ist so ein bisschen witzig, wie er zeigt eben seine Notfallküche mit Gaskocher und wie er Kaffee kocht und so. Ja, aber im Grunde, ich meine, gut, kann man fragen, ist das jetzt Panikmache oder Pragmatismus?
Ach, ich würde sagen eher Pragmatismus, aber klar, es hat eine Nähe zur Prepper-Szene. Ne? Also die Leute, die sich da quasi auf die kommende Krise, auf die kommende Apokalypse vorbereiten, das ist schon ein bisschen apokalyptisch grundiert. Deswegen habe ich auch in den 70er und 80er Jahren gesprochen, Kalter Krieg und so weiter. Da gab es sehr viel Angst, auch gerade in der Schweiz. Ich finde lustig an dieser Aktion, dass man seine Rezepte einschicken kann. Es gibt so eine Art Wettbewerb, wo man die Ideen, die man dann hat mit Dosengemüse und Gaskocher, was man damit anstellen konnte, da dachte ich, ja, das ist dann die direkte Demokratie in Deutschland. Man kann Rezepte für Dosenfleisch einsenden,
haben
die man
Sie
dann
denn
auf dem Gaskocher macht.
Rezept im Kopf? Haben Sie sich als überlegt schon?
Nee, überhaupt nicht. Da waren immer die Süßigkeiten im Luftschutzbunker und musste man immer erst die Tür aufkriegen, um irgendwie an die Süßigkeiten zu kommen. Das hat mich interessiert. Das Dosengemüse ein bisschen weniger.
Also immer nur Süßigkeiten wird wahrscheinlich in so einem Fall auch nicht schmecken.
Nicht über 8, 9 Tage, aber so 3 wird man es aushalten, oder?
Tobi Müller hier zu Gast. Und ich glaube, Sie sind jetzt gleich unterwegs in die Berliner Clubs. Das ist ja eins Ihrer Themen, die Berliner Clubszene. Also vielleicht nicht gleich jetzt am Nachmittag, aber insgesamt recherchieren Sie darüber. Worum geht es im Moment für Sie?
Naja, es gibt auf Bundesebene und auf Berlin-Ebene so 2 Themen, die auch die Politik entdeckt. Ne? Das ist die Umwandlung von Vergnügungsstätten in kulturelle Städten, was es ja viel einfacher macht, was Lärm angeht. Man kann nicht mehr so schnell rausgeschmissen werden. Und da sind viele große Parteien auch dabei. Ne? Also die FDP natürlich, weil sie den Wirtschaftsstandort fördern möchte dadurch. Das ist ziemlich interessant. Ich bin da morgen am Freitag in einem Workshop, wo es darum geht, das RAW-Gelände bei der Warschauer Straße, also mitten in einem der großen Vergnügungskieze Berlins, das Gelände neu zu entwickeln, ein bisschen anders aufzuständen. Und ich finde das gerade ziemlich interessant, dass man sich da Gedanken macht, wo kann da eigentlich die Politik rein, wo soll sie überhaupt rein, ist das alles privatwirtschaftlich oder müssen wir da auch neue Strukturen erfinden, das ist nicht ganz alles vertrashed.
Haben Sie denn eigentlich aber noch den Nerv, tief in der Nacht im Club zu tanzen?
In meinem Alter wollten Sie jetzt damit sagen, ne? Ja, das kommt vor, man muss sich dann halt den Morgen ein bisschen anders organisieren. Und ich lebe in einer funktionierenden Ehe und dann kann man das schon mal machen, dass man sich da die Aufgaben ein bisschen aufteilt.
Danke, dass Sie hier waren und die Themen
Sehr
des
gerne.
Tages mit mir besprochen haben.